Zwölfter Brief. Dass auch sie gegenüber dem, was ich im Kapitel vom Tode und an anderen Stellen von den Seelenkräften sage, das Empfinden haben, es müsse ganz unsagbar schwer sein, diese Kräfte in sich zu einen, ist mir nicht unerwartet gekommen. Keine andere Stelle in meinen Büchern brachte mir im Laufe der Zeit eine derartige Menge von Fragen und Bitten um Erläuterung ins Haus. Aber die ganze Angst vor der zweifellos auch wirklich vorhandenen Schwierigkeit der gegenüber den Seelenkräften bestehenden Aufgabe stellt sich immer wieder als Folge einer falschen Vorstellung von der Natur dieser Kräfte heraus. Anders ist es auch bei ihnen nicht. Bestimmt durch die vielen Anfragen habe ich alles, was ich über die geforderte Einung der Seelenkräfte an verschiedenen Stellen darlegen musste, seinerzeit nochmals mit aller erdenklichen Selbstkritik gegenüber der jeweils von mir gebrauchten Ausdrucksweise durchgesehen, konnte aber auch mit dem besten Willen mir die Schuld an der erzeugten irrigen Vorstellung zuzuschreiben, kein Wort entdecken, das ich hätte anders haben wollen. Ich war zwar genötigt, in meinen Erörterungen darauf hinzuweisen, dass ein erheblicher Grad von Selbstzucht dazu notwendig ist, die Einung der Seelenkräfte im eigenen Ich vorzunehmen, aber wenn ich auch an der Ihnen ja bekannten Stelle sagte, dass es leichter sei, einen wütenden Elefanten an einem dünnen Hanfseil durch das Gedränge des Marktes zu führen, als die vielen Willen der Seelenkräfte, die eines Menschen Seele bilden, unter den einen Willen dieses Menschen zu einen, wobei ich mich eines von meinem vormaligen seelischen Erzieher mir gegenüber oft gebrauchten, ihm anschaulich naheliegenden Bildes gern bediente, so zeigte ich doch gerade an dieser Stelle, dass dennoch dieses Wunder geschehen kann, ja geschehen muss, wenn eine Seele sich dazu vorbereitet, wissen will, ihren lebendigen Gott in sich empfangen zu können. Es ist schwer, allein es ist nicht unmöglich. Es ist jedem normal empfindenden, wenn auch nur recht primitiv gebildeten Menschen möglich, die Schwierigkeiten dieser Einung der Seelenkräfte in seinem Willen zu überwinden, allein es ist zu manchem zweifellos hochgelehrten und allseitiger Bildung frohen Menschen leider nicht möglich, in sich die zu solcher Einung unbedingt erforderliche Energie und Ausdauer aufzubringen. Vergessen Sie nicht, dass ich ja doch wahrhaftig nicht eine Methode lehre, sondern dass es sich in meinem ganzen Schriftwerk um nüchterne Lehrbücher handelt, die seelisch suchenden Menschen die Struktur des ewigen geistigen Lebens aufzeigen und fassbar machen. Dazu musste ich alles zur Sprache bringen, was Erdenmenschen innerhalb dieses geistig-substanziellen Lebens jemals möglich wurde und so jederzeit möglich sein wird. Aber nicht jedes ist jedem möglich. Jeder kann sich jedoch anhand meiner Lehrtexte prüfen, was ihm möglich ist. Gewiss sprechen dabei auch psychophysische, angeborene Eignungen mit, aber in erster Linie bestimmen Energie und Ausdauer jedem sein ewiges Suchenden, die ihm hier während seines Erdenlebens vorbehaltenen Möglichkeiten. Wie man ein sehr erfolgreicher Kaufmann werden kann, obwohl man von Natur aus keine besondere Begabung zum Rechnen besaß, so kann man auch zu einem schon sehr umfassenden Erleben seines Ewigen in der Seele kommen, wenn man energisch und ausdauernd auf dem Ziel bestimmten Wege bleibt, auch wenn keinerlei angeborene Eignung das Voranschreiten auf diesem Wege erleichtert. Allerdings wird man sein ganzes inneres und äußeres Leben dementsprechend einrichten müssen, wobei die Art, wie und wo ein Mensch seine Freuden sucht, von größter Bedeutung ist, weil nichts derart stark auf seine Seele zurückwirkt, wie der Charakter der Dinge, Beschäftigungen und Geschehnisse, die ihm Freude bereiten. Nun aber endlich auch einiges in Bezug auf die zu Anfang dieses Briefes erwähnte falsche Vorstellung von der eigentlichen Natur der Seelenkräfte. Ich gewahrte da im Laufe der Zeit eine seltsame Gleichförmigkeit in der Ausdeutung dieses Wortes. Immer wieder begegnete ich der Auffassung, als seien Seelenkräfte etwas Ähnliches wie unsere erdenkörperhaft gegebenen Sinne und etwa so leicht und unmissverständlich zu unterscheiden, wie der Gesichtssinn sich vom Gehör- oder Geruchssinn unterscheidet. Das ist aber dem tatsächlich Gegebenen keineswegs entsprechend. Man kann zwar sagen, dass unsere Eigenschaften durch unsere Seelenkräfte hervorgerufen werden, also die Arten unseres Empfindens mit Hilfe der Sinne und dieser selben Sinne Reaktionsbereitschaft, aber man kann die Seelenkräfte leider nicht derart deutlich voneinander sondern wie die Sinne. Eher dürfte man schon die Seelenkräfte mit den Nervenkräften des irdischen Körpers, ja mit dem ganzen Nervensystem in Vergleich setzen, denn so wie jeder Nerv seine bestimmte Funktion hat und doch einer Unzahl anderer Nerven nebengeordnet ist, so dass mannigfache Wechselwirkungen entstehen, so hat auch jede der Seelenkräfte, auch wenn wir sie nicht mit bestimmtem Einzelnamen zu benennen wissen, doch ihre geistig bestimmte Funktion zu erfüllen und steht mit allen anderen Seelenkräften, die zusammen eine Seele ausmachen, in steter Wechselwirkung, ja wirkt unter gegebenen Sonderumständen sogar weit über den Bereich der sie umfassenden Seele hinaus. Die Einung der Seelenkräfte in einem, sie alle bestimmenden Willen, wäre freilich ein Ding der Unmöglichkeit, wenn als notwendige Voraussetzung dazu die genaue begriffliche Bestimmung jeder einzelnen Seelenkraft gefordert werden müsste. Glücklicherweise aber stellt unser ewiges, niemals unerfüllbare Forderungen, und gerade hier würde ja auch die allergenaueste Kenntnis von der Besonderheit jeder einzelnen Seelenkraft nicht das Mindeste im Sinne des Notwendigen zu Wege bringen, denn die Einung der Seelenkräfte ist ausschließlich eine Sache des Willens, der ihnen allen ohne Ausnahme die Wirkungsrichtung gibt durch seine eigene klare Bestimmtheit. Das Schwere dabei ist, den Willen selbst unausgesetzt in der gleichen Richtung zu erhalten, von der er auch nicht eine Sekunde bewussterweise abweichen darf, was immer in der Außenwelt ihm dazu Versuchung bieten möge. Es ist das Schwerste, was auf dem Wege zu Gott bewältigt werden muss, aber man kann diese Schwere bewältigen, und unzähligen ist es im Verlaufe der irdischen Menschheitsgeschichte gelungen. Mit dieser Aufgabe identisch ist die Formung des eigenen Ewigen, von der ich in einem früheren Briefe schrieb, dass ihr der irdische Körper Werkstatt sei. Man muss solche Dinge aus verschiedenen Aspekten heraus sehen lehren. Wenn das Wirkliche, das da in Worten Darstellung sucht, erkannt werden soll. Hoffentlich wird Ihnen dieser Brief nun Beruhigung bringen und Ihre Besorgnisse entkräften, dass mehr von Ihnen verlangt werde, als Ihnen aus Ihren eigenen Kräften möglich werden könne. Noch sind Sie ja in Ihrer Werkstatt und mit Hilfe der in ihr dargebotenen Werkzeuge imstande, ihre ewige Form selbst zu bestimmen. Nachdem sie diesen Erdenleib verlassen haben, hört freilich jeder weitere von ihnen selbst bestimmte Einfluss auf ihre Eigenform im Ewigen auf. Aber wir wollen hoffen, dass sie sich bis dahin bereits gestaltet haben, wie sie gestaltet sein wollen. Seien Sie gesegnet aus ewigem Licht.